Guten Morgen und herzlich willkommen zum Frost and Fantasy Podcast. Heute wirklich mal am Morgen. Heute kriegt das Guten Morgen wirklich eine Wertigkeit, weil wir nehmen hier in Herrgottsfrühe auf, würde ich sagen, zu einer gottlosen Uhrzeit. Ich bin noch halb am Schlafen. Ich glaube, es ist noch fast dunkel draus. Das ist echt krass, aber gut, der Kaffee knallt. Was geht, Nikita?
Ja, hi. Ja, heute wirklich mal zu einer ganz anderen Uhrzeit, die Aufnahme. Es hat natürlich andere Gründe, aber davon mal abgesehen, freut es mich, dass wir mal hier im frühen Morgenschein gemeinsam aufnehmen. Fast als hätten wir so eine hier Good Morning-Sendung, ne?
Ja, guten Morgenschein, weiß ich nicht. Es ist ja, Junge, es ist 10 Uhr morgens, das ist geisteskrank. Für mich als Student ist es wirklich mitten in der Nacht eigentlich noch.
Für mich ist es schon fast ein halber Arbeitstag vorbei, wenn ich Frühstück gehabt hätte. Ja.
Das sind ja die verschiedenen Lifestyles, was soll ich dir sagen? Tja. Aber ja, so ist das. Das ist schön und gut, aber wir reden über ein Thema. Haben wir es in der letzten Folge schon angekündigt? Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt.
Na? Was denn? Achso, ja, ich habe das letzte Folge so ein bisschen angeteasert. Wir haben ja so 2, 3 Sätze darüber verloren. Beziehungsweise ich habe ja die ganze Sache so ein bisschen angesprochen. Wie ihr bereits von dem Thumbnail erraten könnt, geht es in dieser Folge um die momentan beste Serie auf Amazon Prime und unter anderem...
Das ist ein Statement.
Ja, die ist weltweit auf Platz 1 bei Amazon Prime. Und,
also, ja gut, aber dann wird's ja... Aber es gibt auch andere Serien, die alt sind, aber vielleicht auch gut sind. Also die, sag ich mal, momentan erfolgreichste, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, okay. Anyway, es geht um Fallout. So, und... Es ist so, wie ich das in meiner Bubble mitbekommen habe, dass Fallout mit seiner Videospielverfilmung tatsächlich in einem Atemzug mit The Last of Us und Arcane genannt wird, denn diese drei sind so ein bisschen so die Pfeiler, auf denen die besten Videospielverfilmungen stehen.
Es gibt noch einen World of Warcraft-Film, ich weiß gar nicht,
wie der war nicht
von
gut.
Der von der World of Warcraft Community rezipiert wurde. Aber richtig, wir haben zwar wieder kein Star Wars, wieder kein Anime, aber zumindest etwas, was doch schon Science Fiction auf eine Art ist. Wo es übrigens auch um Science Fiction gehen wird, ist in einem neuen Podcast, Nikita. Es gibt einen neuen Podcast. Also jetzt in meiner Stellung würde ich eigentlich sagen, es ist so ein Tochter-Podcast von uns. Also er ist im Endeffekt nicht von uns,
aber zumindest
von uns inspiriert, von uns geklaut vielleicht auch so ein bisschen, die ganze Podcast-Idee an sich. Und zwar der Lit- und Lesen-Podcast, wo es, wie man vielleicht schon hört, ist vor allem um Literatur, wie ich das verstanden habe, vor allem um Romane gehen soll. So ein bisschen auf Buchclub-Basis, wo man so ein bisschen darüber redet. Jetzt zur Parallele zu uns, die eher übers filmische Medium hier reden, Film und Serien, reden die eher über Bücher. Und das finde ich, ich finde, die haben auch einen sehr guten Anspruch, weil es da in dem Podcast auch gehen soll, so die Liebe zum Lesen wieder zurückzufinden. Vor allem so als Student liest man so viel, aber man liest so viel, was man lesen muss und gar nicht, was man freiwillig eigentlich lesen will. Und deswegen hat man immer so eine negative Beziehung zum Lesen. Und deswegen ist es immer wieder geil. Das habe ich auch vor 2 Monaten, als ich mal wieder angefangen habe zu lesen, jetzt leider wieder nicht mehr, gemerkt, dass wenn man so einmal angefangen hat, so einmal diese Überwindung hat, überspringt und dann wirklich angefangen hat zu lesen, dass man es auch wirklich genießt und dass es eigentlich wirklich eine schöne Sache ist. Deswegen finde ich das einen sehr guten Anspruch. Deswegen Shoutout an der Stelle an Lit und Lesen, die doch schon wegen uns entstanden sind, würde ich sagen.
Ja, das freut mich und da fällt mir doch gleich eine Idee ein. Und zwar, wir können ja vielleicht ein Collab machen mit Star Wars Erben des Imperiums, das ja die Originaltrilogie zu der Thrawn-Saga ist, also der Start dazu, und mal so eine Folge raushauen, wo wir einmal zu viert in diesem Podcast hier über Erben des Imperiums sprechen und dann der zweite Teil folgt dann auf unserem Tochter-Podcast.
Das Angebot steht. Ich werde auch das Angebot gar nicht persönlich überbringen. Wenn die auf das Angebot eingehen sollen, dann müssen sie diese Podcast-Folge hören. Wenn sie das nicht tun, dann fällt das eh weg. Das
ja, verlorener Content.
Fände ich nämlich an der Stelle ein bisschen dreist. Eine Vierer-Podcast-Folge mit vier Leuten. Wildes Konzept auf jeden Fall.
Nee, wir beide können so ein bisschen aus der filmografischen Seite angehen, so ein bisschen auf die Story, auf den Lore eingreifen. Und die beiden können dann mehr so über die Literatur und die Gedanken hinterm Buch eingehen.
Jetzt so, was die Story-Arcs und so angeht, ist wahrscheinlich, läuft das Gleiche hinaus. Aber, ja, kann man ja mal drauf Bezug nehmen, falls man das hört. Die liebe Familie Palm. Es ist ja hier Fun Fact an die Podcast-Ultras, die sich hier noch an jede Folge erinnern. Es gab ja mal eine Folge, die ich nicht mit Nikita zusammen aufgenommen habe. Das war mit dem guten Konrad. Und Lit und Lesen sind tatsächlich seine zwei Geschwister.
Ah ja, okay.
Fun Fact.
Das war so die Sonderfolge.
Ich weiß gar nicht, ob ich das droppen darf. Ich weiß gar nicht, ob ich das droppen darf. Aber ich liege jetzt einfach mal alle Familienverhältnisse. Aber gut. Dann haben wir das, würde ich sagen. Und meinetwegen können wir dann jetzt auch schon anfangen, über Fallout zu reden. Haben wir schon erwähnt, was wir jetzt alles davon geguckt haben, wohin es geht?
Also wir beide haben jetzt zum Start der Aufnahme nur die ersten drei Folgen gesehen gehabt. Die ganze Serie hat, wenn ich richtig liege, 14 Folgen. Ist das richtig? Ich glaube, der hat 14 Folgen.
8.
Ja? 8? Echt? Nur 8?
Kommen noch welche raus? Das ist so ein bisschen die Frage, aber ich glaube nicht.
Nee, okay.
Das ist 8 und bleibt
auch. Aus Zeitgründen haben wir es nicht geschafft, die zu Ende zu schauen, aber ich finde, das ist schon mal eine gute Basis, um so ein bisschen über die Serie zu reden. Und auch nicht, um allzu viele Spoiler jetzt rauszuhauen für die Leute, die sie noch schauen wollen. Wir werden jetzt auf jeden Fall schon mal hier eine Spoilerwarnung von Anfang an über die ersten drei Folgen auch im Detail teilweise reden. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaltet einfach, nachdem ihr sie gesehen habt, hier wieder ein. Und dann würde ich sagen, an der Stelle legen wir dann einfach mal los. Und wie immer frage ich dich, Lukas, wie hat dir Fallout gefallen?
Ich muss ja sagen, ich habe ja zu meiner Schande Fallout selber nie gespielt. Ich habe Freunde, die so Berührungspunkte mit Fallout haben, und ich habe früher, damals als Fallout 4 rauskam, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber auf jeden Fall zu der Zeit kam dann logischerweise auch Let's Plays raus, war ja ein viel erwartetes Spiel. Und da habe ich damals das Gronkh-Let's Play von geguckt, so die ersten Folgen zumindest. Lange habe ich das nicht geguckt. Aber da fand ich Fallout 4 auch schon geil. Das war wahrscheinlich zu einer Zeit, wo ich mir auch so Videospiele selber noch nicht richtig leisten konnte und sowas. Beziehungsweise da, was das angeht, sparsam sein musste und deswegen jetzt nicht einfach drauf loskaufen konnte. Was jetzt heute wieder der Fall ist. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich so richtig einfach alles gekauft habe. Aber das waren finanziell bessere Zeiten. Aber wie auch immer. und es hat mir sehr gefallen. Und das muss man sagen, so marketingtechnisch ist das alles schon ziemlich gut gemacht. Weil die Fallout-Serie, die kommt ja tendenziell ziemlich gut an. Und die haben jetzt auch so ein, glaube ich, ein Fallout 4 nochmal so ein bisschen gereworked. Das heißt, hat nochmal so ein Update bekommen. Wurde ein bisschen neuer gemacht und sowas. Und ich habe mir tatsächlich auch überlegt, es nochmal zu kaufen. Ich habe auch auf Steam und meine Steam-Freundesliste ist nicht ewig lang, habe ich zwei Leute gesehen, die tatsächlich nochmal in Fallout 4 reingegangen ist. Und ich habe es auch so gehört, dass tatsächlich jetzt Leute wieder anfangen, Fallout 4 und so zu spielen. Das heißt, es werden sich wahrscheinlich auch wieder Leute kaufen. Das ist marketingtechnisch alles genial geregelt. Du willst was dazu sagen?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also da kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Gerade Microsoft hat mit Xbox gerade einen riesigen Hype auch um Fallout wiederhergestellt. Die haben einen exklusiven Controller rausgebracht gehabt mit Fallout-Design. Die haben alle Fallout-Spiele reduziert wieder in einem Shop angeboten. Und generell haben sie jetzt einfach auch sehr viel Werbung für Fallout selber gemacht, durch auch eben den Erfolg der Serie. Amazon Prime hat auf seiner Spielplattform Luna jetzt Fallout Vegas, Fallout 3 und ich glaube Fallout 76 auch alle zum Spielen freigegeben. Und wir haben jetzt für Fallout 4 eine Next-Gen ein Next-Gen-Update bekommen. Das heißt, neuere Grafik, bessere Steuerung und, und.
Ja, deswegen, also vielleicht werde ich mir Fallout 4 mal anschauen. Es ist ja jetzt eigentlich lange kein guter, normaler Solo-Teil mehr rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was ist Fallout Las Vegas?
Ich weiß es auch nicht.
Nee,
Also, nee,
New Vegas.
ich glaube, das ist auch ein
Oder New Vegas.
Standalone-Game. Also, das ist auf jeden Fall in der Reihe. Klar, das
Ja,
Spiel
es ist ein
natürlich.
normales RPG.
Ja, das ist wie Fallout 4, aber Fallout 4 gilt bis jetzt immer noch als das beste Fallout. So, hat auch
Ja.
den Siegel Game of the
War ja
Year
damals auch ein
gewonnen.
krasser Hype.
So. Und mein Bruder hat sich das jetzt nach der Serie tatsächlich auch gekauft.
Ah, naja.
Deshalb
Darfst du
der.
das überhaupt schon spielen? Ist das nicht ab 16?
Ja,
Ich weiß nicht, wie alt dein Bruder
es
ist.
ist ab 18 das Spiel, aber
Ah,
dazu
deshalb
äußern wir
18.
uns
Wie alt ist dein
nicht.
Bruder?
Ja.
Was halten deine Eltern davon? Was würden deine Eltern davon halten? Hast du es ihm eigentlich gekauft?
Oh, ich äußere mich dazu leider nicht.
Okay, es gibt keine Äußerung aus gerichtlichen Gründen. Ey, aber schon, das ist heutzutage auch gar kein Problem mehr übrigens, ne? Also so Spiele ab 18 kannst du online einfach kaufen und du musst ja nichts nachweisen. Früher war es ein richtiges Problem, weil so früher so musste CD irgendwo Mediamarkt oder was weiß ich, Saturn oder was weiß ich was kaufen und da so, fuck, ich kann kein Spiel ab 18. Und dann musste man
Naja,
irgendwen fragen, der einem das holt,
naja,
Alter.
du musst dich ja tendenziell immer auf den Webseiten anmelden. Sprich, wenn du das irgendwo online kaufst und nicht im Xbox-Shop beispielsweise, dann musst du da mit PayPal oder mit einer Kreditkarte zahlen, die du erst ab 18 besitzen darfst. Und wenn du es im Xbox-Shop kaufst, dann musst du ja dein Xbox-Profil erstellen und da gibst du entweder ein falsches Datum ein, wann dein Geburtstag ist, oder du wirst dann erstmal gesperrt für die Spiele ab 18, wenn du noch unter 18 bist. Das heißt, es ist noch ein bisschen
Stimmt, ich habe voll vergessen,
restricted.
dass so Bezahlmethoden so als Minderjähriger auch so ein Problem ist. Stimmt, ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Hürde zumindest. Aber ja, gut, PaySafe Card gibt es noch, aber da
Die
ab
darfst du auch ab
irgendeinem Punkt haben
18
die AMD auch
kaufen.
nicht mehr verkauft.
Die darfst du auch
Ja,
ab.
manchmal schon. Ich meine, früher, ich habe, also du hast die manchmal bekommen, so mit 13 oder so hat man manchmal schon PaySafe Karten bekommen, aber nicht überall.
Ich weiß, an der Tankstelle
Manchmal haben
kriegst du
die
sie nur
gesagt,
mit
ist
18.
ab. Ja. Nö, ist begrenzt, aber manche haben einen doch verkauft. Eine gewisse Tankstelle in Bonn, ich will nicht sagen, verkauft die ziemlich sicher, bin ich mir nur so ziemlich sicher, dass sie die noch immer an Minderjährige verkaufen. Aber gut,
Ah ja.
ich will die nicht zinken. Aber wie auch immer. Nee, aber ich glaube, die haben in der Serie den Vibe von dem Spiel ziemlich gut gecatcht, weil es ist alles so ein bisschen, es ist so sehr verrückt, es ist auf jeden Fall auch alles sehr humorvoll. Diese ganze Welt ist ja eigentlich irgendwie eine sehr ernste Situation alles, aber das nimmt sich alles nicht so ernst und es wirkt wirklich alles so ein bisschen verstrahlt. Alle Leute wirken so ein bisschen crazy. Keiner wirkt da so, ja, sag ich mal, normal jetzt aus unseren Maßstäben. Und das merkt man sofort, selbst die Vault-Bewohner, den merkt man irgendwie, die denken nicht so wie wir vielleicht. Die sind so sehr krass in ihrem Corporate-Denken da, haben alle so einen festen Plan in diesen Vaults und dann noch das, haben ja so ein gewisses Heiratssystem und auch noch, das wirkt so alles sehr bürokratisch, was einen sehr, sehr krassen Kontrast zu der Außenwelt dort darstellt.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich nicht nur anschließen. Und zwar, die erste Folge etabliert unsere drei quasi Hauptcharaktere. Und wie du auch gerade gesagt hast, die Vault-Bewohner, die haben sehr viele Regeln und haben, so wie das auf mich wirkt, ein sehr kommunistisches Lebensziel. So, oder? Ja, leben sehr kommunistisch auf jeden Fall. Alles wird geteilt, alle sind gleich, alle tragen dasselbe, so. Es gibt halt einen, der ist der Sprecher, so, der kümmert sich so darum, dass alles ordentlich verwaltet wird. Das ist ja in dem Fall der Vater unserer Hauptprotagonistin, die übrigens dieselbe Voice Actress ist wie in Arcane. So. Und nur so ein bisschen als kleiner Sidefact für dich.
Von wem? In Arcane, weißt du das?
Die mit dem blauen Haaren, also die Hauptfigur, ich weiß gerade nicht, wie ihr
Jinx,
Name
ja.
ist. Ja, dann Jinx, ja. Und andersrum auf der Oberfläche haben wir dann ein sehr kulteingeführtes Leben. Also die Menschen sind sehr ehrfürchtig, sehr wirklich wie von der Kirche quasi geleitet, weil es gibt halt ja da auch, ähnlich wie auch so Mönche, ja. Die kümmern sich um die Organisation. Ja, es ist halt sehr kultistisch. Und dann gibt es halt noch die Outlaws, so die Überlebenden, die halt außerhalb des Systems überlebt haben. Dazu gehört dann die dritte Partei, der Ghoul. Der auch, jetzt erstmal kurz eine kleine Spoilerwarnung, der Ghoul ist ja, wie wir auch aus der ersten Folge sehen, derselbe Schauspieler wie auch von Anfang der Folge der Cowboy. Aber in der Serie ist der Cowboy auch ein Schauspieler. Denn er ist der Schauspieler, der dieser Boy ist, der mit dem Daumen hoch. So. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ach, echt?
Ja, ja.
Das soll der sein.
Ja.
Das habe ich gar nicht gecheckt.
Nee, nee, das erfährt man ein bisschen später. So, ich habe das auch durch andere Quellen gehört gehabt, so. Aber er ist tatsächlich das Symbol, was auf allen Vaults zu sehen ist. Derjenige, der den Daumen hoch zeigt, der...
Der sieht aber nicht so aus.
Ja, ja. Ist ja...
Aber,
Im Geiste.
Ja, das finde ich, das ist auf jeden Fall ein cooler Funfact. Aber
ja. Aber ja, ist auf jeden Fall ja, eine sehr dystopische Welt und sie macht das richtig gut. Mir gefällt sehr die Musik. Die Musik finde ich unglaublich gut. Die ist klasse.
Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Aber was ist das? Ist das aus welcher Zeitepoche?
Ich glaube 60s. Das ist ja so ein Mix. Du hast so diese 60er Jahre gemixt mit so ein bisschen, also so Retro-Technologie und auch voll Advanced-Technologie. In einem gemischt.
Ja.
Und das ist eigentlich voll cool. So, und es gibt einen unglaublich geilen Vibe.
Es ist so, es ist alles so ein bisschen scrappy. Also vor allem, wenn man dann so irgendwie in der Oberfläche da und da so die ganzen Gerätschaften sieht, es wirkt halt eher so wie Star Wars im Outer Rim und nicht so wie Star Wars in Coruscant. Es wirkt halt alles so ein bisschen leicht kriminell auch angehaucht und auch alles irgendwie arm, aber so Armut verbindet man ja jetzt in der reellen Welt eher nicht mit Technik, aber dann halt doch diese bisschen scrappy Technik, die wirklich aussieht, als ob sie aus so Müllteilen teilweise zusammengebaut ist und sowas. Und das ist eigentlich ganz cool, genau. Und vor allem im Vault dann so ein bisschen diese Retro-Look. Teilweise denkt man sich, okay, irgendwie ist das ist das Technik, die schon relativ weit entwickelt ist, aber irgendwie sieht die auch aus, als ob so wie wenn sich in 60ern, also jetzt in echten 60ern, Leute so Zukunftstechnik vorgestellt hätten. Und das ist eigentlich ein sehr witziges Konzept. Wie gesagt, ich liebe ja auch Serien, die sich dann jetzt nicht zu ernst nehmen, vor allem wenn es halt dann so sehr zum Spiel passt, dass es alles auch so ein bisschen mit so einem gewissen Augenzwinkern alles einem vorgetragen wird. Was ich halt wirklich witzig fand, ich habe mit einem Kollegen die erste Folge zusammengeguckt. Und da ist uns auch schon aufgefallen, die erste Folge jetzt aus Sicht der weiblichen Hauptcharakterin, ist ja eigentlich der Hauptcharakter, die anderen beiden übernehmen teilweise auch diese Rolle, aber ich würde sagen, so das, was mir am meisten den Protagonisten-Vibe gibt, ist schon das Mädchen, ne?
Ja, Lucy. Lucy ist
ja, das. Ja, genau, Lucy. Kann man
eigentlich sagen. Wir haben Lucy, Maximoff und den Ghoul. Das sind die drei Hauptcharaktere.
Auf jeden Fall, vor allem ihre Storyline, die in der ersten Folge präsentiert wird, wirkt wirklich wie ein Videospiel-Intro. Das könnte auch Fallout 5-Intro sein. So, du spielst die und das ist das Intro von Fallout 5 so ein bisschen. Vielleicht nochmal mit diesen, weil das ist ja auch in Fallout so ein Ding, dass sie immer am Anfang noch diese Atombomben-Szene zeigen wollen halt. Die auch hier in der Serie sehr, sehr krass aussieht, muss ich sagen.
Ja, sah super aus. Also du hast gesehen, dass es dick CGI gewesen ist, aber es hat einfach gepasst, hat in den Vibe der Serie reingepasst, dass da überall Bomben da
hochgegangen sind. Es sieht halt auch alles so ein bisschen künstlich aus, aber das ich finde, es passt auch voll in diese Serie rein.
Auf jeden Fall.
Und ja, weil du hast so richtig, also erstmal wird diese Welt eingeführt, bisschen Dialoge und so. Und dann irgendwann passiert so eine Katastrophe und da merkt man richtig, so da hat man so richtig das Gefühl, da wäre jetzt in einem Videospiel so da, wo einem so die Steuerung wirklich erklärt wird. So hier, so sprintest du, so, so duckst du dich, so machst du einen Nahkampfangriff. Und dann so findet die ja auch ihre erste Waffe sozusagen, mit der die dann ja auch so in den ersten drei Folgen hauptsächlich kämpft. So, hier hast du deine erste Waffe und dann wird einem so ein bisschen das Aiming erklärt. Das finde ich richtig witzig. Das hat so einen richtigen Vibe von so einem Videospiel-Intro. Plus dann nach der Intro-Sequenz und so, dann kommt so eine schockierende Sequenz nochmal. Und wodurch die Hauptstory eingeleitet wird in diesem Videospiel. Mhm. Und dann kommst du sozusagen in die Open World. Weil am Anfang war ja sozusagen nur so diese Intro-Gebiete. Das ist ja oft so, dass du dann so ein begrenztes Gebiet hast. Und dann, kommst du halt so in die richtige Welt rein. Und das hat richtig Videospiel-Vibe gehabt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall auch beabsichtigt ist, dass das so ein bisschen an sowas angelehnt ist. Aber fand ich auf jeden Fall sehr geil, muss ich sagen.
Klar, also da schließe ich mich auf jeden Fall an. Es ist super inszeniert. Was ich auch richtig geil fand, dass Lucy am Anfang der ersten Folge, noch Mitte, zweite Folge, so ungefähr bis zum Arc, wo sie in dieser verwüsteten Stadt, die aus Müll zusammengebaut ist, sind. Bis dahin wirkt sie wirklich noch wie ein sehr naives Mädchen. Und alles nimmt sie mit Optimismus. Alles ist noch relativ offen und ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Also, sie ist etwas naiv, weil sie denkt, alles ist schön und gut. So, ich gehe jetzt einfach mal da raus, suche meinen Vater, finde ihn und bringe ihn wieder zurück. So, sie sieht die Dinge alle sehr einfach. Und die reale Welt hingegen ist natürlich sehr dreckig und damit kommt sie, glaube ich, so ein bisschen noch nicht ganz klar. Zumindest so erst in der dritten Folge merke ich, dass sie so, oder Ende zweite Folge, dann dritte Folge, dann merkst du auf einmal so, okay, das ist hier schon völlig was anderes als in den Vaults.
Ja, also für mich ein gewisser Wendepunkt ist da die Szene, Spoilerwarnung haben wir auch schon aufgeschrieben, wo sie den Kopf abschneidet. Da für mich verliert sie ein Stück ihrer Naivität, das merkt man, da verliert sie so ein bisschen ihre Unschuld, weil sie das erste Mal etwas irgendwie moralisch gar nicht in ihr Bild passendes tut. Und ich finde, diese Entwicklung, die angedeutet wurden, die ich jetzt noch nicht bis zu Ende gesehen habe, ich weiß auch noch nicht, inwieweit die jetzt ausgeführt werden in den 8 Folgen, aber wie die angedeutet wurden, fand ich sehr gut. Weil alle drei Hauptcharaktere oder zentralen Charaktere haben so ihre Mission irgendwie. Ja. So sie will ihren Vater wiederfinden und um ihren Vater wiederzufinden irgendwie, muss sie irgendwie diese Welt von der Oberfläche annehmen und so ein bisschen, ja, teilweise ihre Menschlichkeit so ein bisschen abgeben und halt auch unmoralisch handeln und sich halt voll an diese sehr herzlose, verstrahlte Welt mit überall verrückten Leuten nur, die alle irgendwie halt ja, nur das Gesetz des Ödlands, wie es auch in der Serie heißt, angenommen haben, muss sie auch für sich annehmen. Dahingegen der Ghoul, denke ich mal, wird eine ein bisschen entgegengesetzte Entwicklung annehmen. Der hat seine Menschlichkeit schon völlig verloren, ist ja auch irgendwie nur noch ein komplettes Chemieprodukt. Der hat ja schon gesagt, ich bin ein kompletter Kanister voller Chemikalien und sowas. Und ich denke, der wird im Laufe der Serie ein bisschen zu seiner Menschlichkeit zurückfinden. Also praktisch die genau entgegengesetzte Entwicklung. Während der Typ von den Rittern einfach komplett so ein bisschen lost ist. Und ich glaube so ein bisschen, weil der hat so einen Drang zur Gerechtigkeit und weiß aber noch nicht ganz, wie er das ausfüllen muss. Und ich glaube, der hat man in den ersten Folgen ja schon gemerkt, wird seinen Weg ein bisschen weg von diesem Kult finden und wird sein eigenes eigenen Gerechtigkeitssinn entwickeln müssen. War ja auch lustig, als er so die erste Intervention, sage ich mal, in seinem Anzug hatte, da wo diese beiden Leute da gestritten haben, wo irgendwie man gemerkt hat, ja, keine Ahnung, es ist jetzt keiner irgendwie im Recht, die sind beides irgendwie komplett geisteskranke Vollidioten, weil in dieser kompletten chaotischen Welt, so was ja komplett Wildwestern eigentlich ist, irgendwie da als Ritter der Gerechtigkeit auftreten zu müssen, stößt oft an seine Schwierigkeiten.
Ich muss auch leider sagen, dass seine Figur für mich am uninteressantesten überhaupt ist. Ich kann irgendwie, also ich weiß nicht, es liegt vielleicht nicht am Schauspieler, es liegt vielleicht am Skript für die Figur oder vielleicht muss die Figur einfach so sein. Sie interessiert mich leider gar nicht. Also alle Szenen mit ihm wirken so ein bisschen so, dass er einfach nur erstmal sich die Situation anschaut und irgendwie wirkt es so ein bisschen so, als müsste er erstmal drüber nachdenken. So, ja, was soll ich jetzt machen? Ach so, ja, okay. So, irgendwie, ich weiß nicht,
Er
ob
ist
es
halt sehr
vielleicht besser
lost.
wird
Er
in
ist
den
halt
nächsten
sehr, sehr
Folgen. So,
lost.
ja, also es wirkt sehr lost und das stört mich so ein bisschen. Andererseits haben wir dann zwei unglaublich starke Figuren mit Lucy, so, die die Rolle super performt. Und dann haben wir den Ghoul, der jetzt eigentlich erst seit 200 Jahren lebt und ja, voll der krasse halt Outlaw ist. Also ist einfach der klassische Outlaw-Cowboy, den man so aus dem Westernfilm kennen würde.
Er ist Cat Bane, einfach ein bisschen.
Ja, so ein bisschen schon, ne? Wirkt auch, sieht auch so ein bisschen so aus.
Ja, sieht auch ein bisschen so aus wie Cat Bane. Ja, nee, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran. Also ich fühle da voll mit dir. Ich habe Schwierigkeiten, kannst du seinen Namen, du kennst mein Namensgedächtnis.
Maximoff.
Maximoff? Ja, okay.
Oder Maximus. Maximus oder Maximus, Maximus, glaube
Nein.
ich.
Ja, genau. Der auf jeden Fall dann die Rolle des Ritter Titus übernimmt. Das kenne ich noch. Den kann ich auch noch nicht so richtig einordnen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen gewollt, so, weil er sich noch nicht selber einordnen kann. Das Ding ist, also, Lucy hat eigentlich so eine klare Mission und wir wissen irgendwie, wo es, in welche Richtung es mit ihr geht. Und sie ist ja so, um sie herum passiert eigentlich die ganze Zeit die Hauptstory. Der Ghoul ist so dieser in dieser Welt eigentlich schon gesettelte Charakter. So, der kennt diese Welt, der weiß, wie er mit dieser Welt umgehen soll. Der ist genau das Gegenteil jetzt in dem Sinne von dem Maximus, weil der ist gar nicht, also weil der ist völlig gesettelt und gar nicht lost in der Welt, weiß genau, wie er mit dieser Welt umzugehen hat. Muss, glaube ich, für sich oder wird für sich nochmal einen anderen Bezug zu dieser Welt finden und vielleicht ein Stück weit von dieser Welt sich distanzieren wieder. Weil er, wie gesagt, wenn er so eine positive Charakterentwicklung haben wird, halt wieder ein bisschen zurück zur Menschlichkeit und von dieser Welt weg, die irgendwie aus unserem Sinne jetzt für alles andere als Menschlichkeit steht, finden muss. Aber im Moment hat er halt noch so einen genauen Plan und wir wissen irgendwie immer, wenn er auftaucht, dann die Szenen laufen dann irgendwie gut für ihn, weil
Ja.
er weiß, wie zu handeln ist irgendwie.
Er hat einen sehr starken moralischen Kompass. Sagen wir mal so.
Er hat einen sehr starken moralischen Kompass, würde ich nicht sagen.
Maximus? Schon.
Na, Maximus, ich meine jetzt, ich meine Ghoul.
Ach so, ja, weil du hast die ganze Zeit über Maximus gesprochen, deshalb dachte ich jetzt.
Nein, nein, ich spreche über den,
Ach so.
was das angeht, auch der Ghoul und Maximus einen sehr, sehr krassen Kontrast zueinander
Ja,
haben.
klar. Das auf jeden Fall, klar.
Weil der eine noch
Der Ghoul hat gar keinen moralischen
weil er
Kompass. Der nimmt, was er
seinen
kriegt.
Weg in der Welt noch voll finden muss, während der Ghoul halt schon sehr gesettelt ist, gefühlt.
Ja, klar, das ist richtig.
Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr geil gemacht. Ich finde auch den Fight zwischen denen wirklich sehr, sehr witzig. Man merkt halt irgendwie, diese Rüstungen sind auf eine Art halt voll OP, aber dadurch halt durch die Erfahrung vom Ghoul und dass der viel besser halt einfach mit in dieser Situation damit umgehen kann und gefühlt die Rüstungen besser kennt als Maximus selbst, kann er den halt dann doch relativ einfach bezwingen.
Ja, klar, der
Das
Ghoul
finde ich
lebt ja, wie gesagt,
eigentlich.
schon seit 200 Jahren. Also der hatte die Erfahrung schon über die ganzen vergangenen Jahre gesammelt, wie man gegen die Ritter kämpft, ne?
Ja, ich frage, ja gut, was so diese zeitlichen Aspekte angeht, frage ich mich oft, wie lang, also haben die Leute sich auf der Oberfläche auch verschanzt oder so? Ich kenne mich nicht so gut mit der Fallout-Lore aus.
Also es gibt halt Überlebende von Anfang an von den Atombomben. So, das sind halt. Das ist zum Beispiel der Ghoul, so. Deswegen sieht er ja auch so kaputt aus. Der wird ja, wie du selber gesagt hast, von den Chemikalien am Leben gehalten. Ja, das sind so die Last Survivor. Und die restlichen Leute sind halt so teils, teils. Also Leute haben sich irgendwie weiter reproduziert in diesem Ödland. Und mittlerweile ist ja die Oberfläche so, dass sie bewohnbar ist. Weil klar, 200 Jahre später, nach den Atombomben, so irgendwann löst sich ja natürlich die Radioaktivität. Aber es ist halt noch nicht so weit, dass man da richtig ja eine Siedlung aufbauen kann mit Essen, Bäumen und und. Deswegen sehen wir auch in der ersten Folge, meinte der Vater ja, dass Lucys Kinder quasi die Generation sein wird, die dann die Erde wieder bevölkern können, weil dann sich quasi die Radioaktivität komplett gesettelt hat. So. Aber klar, die Leute, die da oben leben, sind natürlich verstrahlt. Das ist richtig.
Ja, weil das ist ja so ein bisschen diese arrogante Sicht aus den Walls, weil die ja eh denken,
Ja,
wir sind
ja.
hier die Retter der Welt und wir werden dann der Oberfläche wieder die Oberfläche zivilisiert machen, während die gar nicht genau wissen, was auf der Oberfläche vorgeht. Was wir immer wieder merken, das ist ja genau das Ding, dass Lucy so diese arrogante Sicht ein bisschen, ja, ganz im Laufe der Serie ein bisschen ablegt.
Ich kann mal so ein bisschen.
Ja.
Ja, sag euch zu Ende. Sag euch zu Ende.
Weil das war ja auch einmal Thema, dass die sozusagen ja total privilegiert sind in diesen Vaults und dass ja eigentlich die so einfach so die Reichen waren, die es halt leisten konnten, durch diese Vaults da dem Atomkrieg da zu entgehen und die in der Oberfläche halt eigentlich alle zurückgelassen wurden, aber es trotzdem irgendwie geschafft haben.
Ja, also der Hintergrund dahinter ist ja so, diese Vaults wurden gebaut von Voltec und dann hat Voltec die ganzen Vaults verkauft an Firmen. Und dann haben einzelne Firmen diese Vaults gekauft und an Reiche verkauft. So, was heißt verkauft? Die haben an Reiche die Plätze verkauft, die sie einnehmen durften in diesen Vaults. So. Was niemand wusste, ist, dass jeder dieser Vaults von Wissenschaftlern quasi beobachtet wurde und die Wissenschaftler haben diese Zeit genutzt, um in den Vault Experimente zu machen. Deshalb wusste ja auch der eine Wissenschaftler, aus welchem Vault Lucy kommt und
Ja.
dass der Vault ein bisschen Nebraska nachempfunden ist, dass die Getreide anbauen und und. Das war einer der Vaults, die noch am Leben sind. Denn die meisten Vaults sind tatsächlich innen drin auch verrottet und gestorben. Denn die Wissenschaftler
Das kann
haben.
man ja aus Fallout 4 beispielsweise.
Genau. Also die haben ja ganz viele Experimente gemacht gehabt mit den Leuten. Unter anderem zum Beispiel gab es ein Vault, da haben die Wissenschaftler nur Musiker oder musisch begabte Leute reingesteckt und haben die ganze Zeit so einen Ton, so einen sehr leisen Ton abspielen lassen, der die wahnsinnig gemacht hat. So, und dieser Ton hat dafür gesorgt, dass im Gehirn deine Psyche voll kaputt gegangen ist und du aggressiv geworden bist oder irgendwie voll durchgedreht bist und das Endresultat war von dem Wort, dass sich diese Musiker alle gegenseitig umgebracht haben, weil dieses Geräusch sie so wahnsinnig gemacht hatte. So. Also es gibt
Woher
ganz,
ist
ganz
diese
verschiedene.
Fallout-Lore?
Ja, das ist aus, ich weiß gar nicht,
Ja,
Fallout
aber
4.
woher, also aus welchem Wort man das erfahren? In Fallout 4, in Fallout 3, was ist das für eine Storyline?
Also entweder Fallout 3 oder Fallout 4, du hast ja in den Spielen die Möglichkeit, verschiedene Vaults zu besuchen. Und in jedem Vault erfährst du dann quasi, was da
Genau, was
passiert
da
ist,
passiert
weil
ist, ja.
die sind ja halt alle leer. So, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. Und meine Frage ist jetzt auch unter anderem, ist Lucys Vault einer der letzten oder wenn nicht der letzte Vault, der tatsächlich noch aufrecht funktioniert?
Ja, das weiß ich nicht. Werden wir vielleicht noch im Laufe der Serie nochmal erfahren, falls wir nochmal einen anderen Vault sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass also das ist ja, spielt ja in ganz Amerika. Ich habe mir letztens ein Video angeguckt, was so in der ganzen Welt vor sich geht. Das ist aber tatsächlich relativ unklar. Man weiß bei vielen Orten, erfährt man so teilweise Sachen drüber, aber man weiß nicht genau, wie da die Lage ist. Also, wie jetzt beispielsweise die Lage in Europa oder sowas ist. Weil Fallout ja hauptsächlich in Amerika spielt. Und ich kann mir vorstellen, dass es gibt ja relativ viele Vaults. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht noch den einen oder anderen Vault gibt, wo die so leben wie aus dem Vault von Lucy. Aber klar, viele werden natürlich auch fucked up sein.
Ja,
Ist
ja.
klar.
So. Deshalb ist schon krass. Was für mich irgendwie ein kleiner Plothole ist, Lucy und der vermeintliche Ehemann von ihr aus Vault 32, der ja einer von der Oberfläche war, die haben ja miteinander geschlafen. Und ist jetzt Lucy verstrahlt, weil der Typ hatte ja eine sehr starke radioaktive, also der war ja sehr stark radioaktiv. So. Das heißt, wenn sie jetzt bekommt, hat sie, bekommt sie jetzt ein Kind? Hat sie jetzt kein Kind? Wenn ja, dann müsste sie ja eigentlich
also von die hat ja auch, sein. Das, die hat ja auch einen ziemlich heftigen Stich da in Richtung Gebärmutter zumindest bekommen.
Ja, deswegen. Weiß ich nicht.
Aber klar, können auch zum Thema werden.
Ist für mich halt so ein bisschen ein Plothole jetzt, weil dann müsste sie müsste ja eigentlich so kontaminiert sein. Verstehst du?
Naja, also, ja, gut. Ich weiß
nicht, wegen der Oberfläche,
wie stark, wie stark der radioaktive Fallout da schon auf der Oberfläche ist oder war.
Nee, nee, nicht auf der Oberfläche, von dem Typen. Weil bei der Typ,
ja, ja, ich weiß, aber ich meine, der Typ hat das ja im Endeffekt auch daher. Keine Ahnung, ob das jetzt noch zum Thema war. Ich weiß nicht, ob das nicht nur als sozusagen Reveal dafür war, so, der ist von der Oberfläche, weil der ist verstrahlt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal krass Thema wird. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nochmal so die Schwangerschaft ein Thema werden könnte. Aber muss auch nicht. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Aber ja, ich denke mir, der Nachbar Walt von denen, der muss ja eigentlich geradet worden sein, weil die sind ja sozusagen durch diesen Vault auch in ihren Vault gekommen.
Ja, ja, aber die haben ja in dem Vault 33 ja auch nicht alle Leute umgebracht und haben den auch nicht abgebrannt und der sah ja auch nicht so kaputt aus wie der Vault 32. Das heißt, ich glaube nicht, dass die hauptverantwortlich dafür sind, dass der so aussieht, wie er aussieht, sondern dass da irgendwie die Wissenschaftler irgendwelche Experimente gemacht haben und deshalb der so...
Ja, ja, könnte sein, dass ja auch, also dass die schon von außen reingekommen sind und da schon der vorher schon leer stand, klar.
Ja, dass sie den halt nur geplündert haben, mäßig, ne?
Ja, ja, genau. Das kann auf jeden Fall ganz gut sein haben. Aber das fand ich auch eigentlich einen ganz interessanten Plot-Twist bei der ersten Folge. Bei der ersten Folge wusste ich erstmal noch nicht ganz, was ich jetzt damit anfangen soll. Ich glaube, das ist halt auch so gewollt, so, weil das Vault-Leben halt jetzt irgendwie alles nicht so spannend wirkt. Sag ich mal so.
Ist halt sehr gleich. Also die Leute sind ja aber auch glücklich. Ja. So, ich nehme an, Lucy...
Na, ich glaube, glücklich ist ja würde ich nicht sagen.
Doch, sie halt so wird sehr
Welt,
glücklich.
Die sind halt in ihrer Welt gefangen und in dem Maße zufrieden und sozusagen, weil die haben ja gar keinen Vergleich, weil die sind ja da aufgewachsen und deswegen nehmen die einfach alle Sachen so an und wenn da irgendwelche verhältnismäßig in dem Vault gute Sachen passieren, macht es die halt, sage ich mal, glücklich. Aber ich glaube jetzt so richtig vom Innern aus, dass sie sagen können, ich bin gerade richtig glücklich mit der Situation, das nehme ich den meisten nicht ab.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch einfach, bei den Vaults ist es die Sache, dass die Leute, die sind ja damit aufgewachsen, an etwas Höheres zu glauben, daran, dass sie irgendwann ja nach an die Oberfläche können und dann dort...
Ja klar, die sind halt nur von der Mission getrieben eigentlich, von ihrem Zweck in dem Sinne.
Das motiviert die ja. Also die leben ja für was Höheres und das motiviert ja jeden Tag aufzustehen, ihre Aufgaben zu machen, so und so. Verstehst du?
Ja, aber ich glaube eben, dass das... dass diese Motivation, dass halt, wenn du nur durch diese eine Motivation geleitet wirst, dass die leben ja alle da wie Maschinen oder wie Tiere. Und deswegen würde ich nicht behaupten, dass die glücklich sind. Aber das ist natürlich jetzt auch philosophisch und psychologisch. Dass,
genau, jetzt kommt die Frage so, woran erschließt man
genauer
Glück?
Untersuchen. Genau, das führt jetzt aber zu weit, würde ich sagen.
Ja, gut. Was zum Zeitpunkt der Aufnahme schon bestätigt ist, dass 2025 bis 2026 die zweite Staffel auf jeden Fall kommen wird. Also die sind jetzt schon, haben wieder losgelegt mit der Produktion und vielleicht Ende nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres wird dann Staffel 2 offiziell wieder auf Netflix rauskommen.
Ja,
Netflix, Amazon Prime.
An welchem Punkt die erste Staffel enden wird, ob sie ihren Vater wieder sieht, das wäre nur logisch, ob der vielleicht tot ist, ob so der Plot so ein bisschen um den Wissenschaftler rum, der ja sehr wichtig ist, auch als das Relikt bezeichnet wird. Da frage ich mich auch, was mit dem, wie das sich auflöst. Das denke ich mal, wird schon aufgelöst im Ende der ersten Staffel zumindest so, warum der so wichtig ist. Das wissen wir zu einem Zeitpunkt jetzt noch nicht so wirklich. Bin ich auf jeden Fall äußerst gespannt auf, wie die das in der zweiten Staffel weiterführen. Weil eigentlich halt so diese Art von Geschichte kannst du ja schon relativ
schon
weit spannen. Ist halt dann die Frage irgendwie, wenn sich dann inwiefern die zweite Staffel dann an die erste Staffel sich angliedert, ob die jetzt sozusagen ihre Entwicklung, die wir jetzt schon so prognostiziert haben, so zur ersten Staffel schon beendet haben oder ob da noch was fehlt und es da wirklich inhaltlich auch eigentlich noch eine zweite Staffel kommen muss.
Das ist halt die Frage, wie viele Plotholes entstehen jetzt noch oder wie sie gefüllt werden und ob sie in der zweiten Staffel quasi dann zurückgeht in ihr Vault und ob dann quasi alles wieder zurück zur Normalität kommt oder ob sie dann sich doch entscheidet, auf der Oberfläche zu bleiben. Aber das wird bestimmt eine große Frage werden. Was mir noch besonders gut an der Serie gefällt, ist der Fakt, dass die Serie macht kein Expedition-Dumping. Das heißt, sie erzählt dir nicht, ja, das und das ist passiert und es ist deswegen so und so, sondern sie macht das sehr klug. Sie erzählt dir die Dinge mit Hilfe von Flashbacks immer wieder mal. Also gerade vom Anfang zu den Flashbacks so. Und dann bist du halt in dieser Welt und du hast natürlich einige Fragen, wie ist es was, wie gekommen. Und aber es wird dir nicht erzählt. Ich hatte kurz Angst in dem Moment, wo sie und Maximus gemeinsam sich unterhalten haben und sie meinten nur so, ja, wie ist das hier alles passiert? Und da dachte ich, okay, jetzt fängt er an und erzählt dir, ja, es war so und das ist dann passiert. Aber tut er ja gar nicht, so. Er wollte irgendwie anfangen und dann werden sie ja gleich unterbrochen, so. Das heißt, die Serie macht das schon sehr klug, wie sie die Dinge einem so nur Stück für Stück verrät. Und das macht eine gute Serie und einen guten Film aus.
Um jetzt mal den Kontrast zu Rebel Moon zu nennen.
Ach ja, Junge, da wird ja nur Expedition Dumping gemacht. Also da, jeder Charakter erzählt ja davon, egal, wir haben es ja schon. Wir haben schon eine gute Stunde darüber.
Wir wollen uns nicht wieder darüber abfacken. Das haben wir schon gut genug gemacht. Genauso wie ich auf Twitter auch schon. Habe ich mich auch schon genug drüber abgefuckt.
Das heißt, es ist mittlerweile X. Also es ist nicht mehr Twitter.
X. Ja, weil X, die Leute auf X, es gibt Leute auf X, die wirklich da schockierende Sachen zu Rebel Moon beizutragen haben. Das muss ich ja wirklich sagen. Da verliere ich den Glauben. Ich glaube, es ist sogar auf Netflix übrigens noch immer Platz 1. Aber whatever. Die Prime, deswegen bin ich Prime-Kunde. Der Platz 1 ist way better.
Du hast Amazon Prime ja, ne? Das heißt, du kannst. Okay, aber anyway, es gibt Amazon Gaming, nennt sich das, Prime Gaming, heißt die Webseite. Ja. Da kannst du dir momentan für PC, ich glaube Fallout 3 und Fallout 76, beide kostenlos runterladen.
Einige Fallouts, leider alles natürlich außer Fallout 4, das wollen sie einem nicht geben.
Nee, das ist das nicht. Aber die anderen beiden aus Interesse und auch euch natürlich alle nach draußen, die es noch nicht wussten, auf Prime Gaming, wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, könnt ihr momentan für Xbox und für PC jeweils Fallout 3 und Fallout 76 runterladen. Und
Fallout New Vegas. Man konnte sogar mal dieses komische Strategiespiel davon auch nochmal holen. Aber ja, richtig.
Gut, dann würde ich sagen, im Großen und Ganzen sind wir beide sehr fasziniert von Fallout.
Ja.
Und
ich wollte übrigens unbezahlte Werbung. Nikita hat hier völlig unnötig gerade unbezahlte Werbung gemacht. Das will ich nochmal klarstellen.
Nee, das ist ja nur eine Empfehlung.
Aus
eine Empfehlung.
Patriotismus. Jeff Bezos is the man. Ihr wisst Bescheid.
So, wir beide sind sehr fasziniert von Fallout und mich hat die ganze Sache jetzt gerade durch die Serie überhaupt zu den Spielen geführt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, wir überlegen uns noch, ob wir denn noch eine zweite Folge für euch machen, wenn wir fertig sind mit der Fallout-Serie, aber das werdet ihr schon früh genug erfahren. Ich würde sagen, dann bis dahin, alles Gute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.